Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute zum Thema, was sind technische K.O.-Kriterien? Wenn Sie das interessiert, wie ich das sehe, sachliche Kritik gerne, also sachliche, mich dann als irgendwo und so weiter mit irgendwelchen Begriffen zu belegen, hat mit Sachlichkeit nichts zu tun. Aber wenn Sie das interessiert, das ist so ein bisschen philosophisch das Thema. Ich würde mich niemals mit einem Philosophen wie Messen, wie Wittgenstein oder wie auch immer, Bertrand Russell und so weiter. Ich sage aber dazu beispielsweise Wittgenstein, sein Traktatus in der Einleitung. Willst du dem Denken eine Grenze setzen? Müsstest du beide Seiten der Grenze denken können? Man müsste also denken, was sich nicht denken lässt. Das ist für mich einer der wichtigsten philosophischen Aussagen, die jemals getätigt wurden, weil sie ja zeigen, dass jeder seine Grenzen hat, aber dummerweise seine Grenzen selbst nicht erkennen kann, weil er hat dann halt, jede Person hat ein gewisses Level. Und dieses Level zu erkennen, müsste ich oben drüber sitzen, aber ich bin ja selbst nicht oben drüber, das geht nicht. Das ist übrigens ein Problem auch bei Einstellungen von Personal. Eigentlich muss der einstellt, muss mindestens genauso dasselbe Level haben wie der, den er einstellen will, weil sonst kann er ja gar nicht wissen, wie gut er ist. Und das ist halt noch so ein Grund, dass das ein bisschen in Deutschland runtergeht, weil wir nur noch bei diesem Führungspersonal in den allermeisten Fällen, ich habe das Glück, das nicht zu haben, über den Schreibtisch meines Chefs laufen noch, ich würde sagen, 90% alles, von all dem, was ich verfasst habe, wobei das sehr speziell ist, was ich mache. Das ist mein Glück und das freut mich, dass ich Kritik bekomme von meinem Chef, weil damit kommt das, was rausgeht, immer über ein Vier-Augen-Prinzip. Und das ist was ganz Wichtiges im Ingenieurwesen, weil es gibt ja, mittlerweile gibt es ja auch immer mehr Sachen, wo da steht dann erstellt und geprüft und da steht dieselbe Person. Das kann nicht gehen, weil wenn der einen Fehler macht, erkennt er ja seinen Fehler nachher im Allgemeinen nicht selbst. Es sei denn, er prüft es ein Vierteljahr später, was in der Technik sehr unwahrscheinlich ist, weil die meisten Ingenieure sind immer unter Zeitdruck. Soweit und jetzt machen wir mal technische K.O.-Kriterien. Wo fangen wir an? Energiewende beispielsweise. Wo ist das technische K.O.-Kriterium? Also fangen wir da jetzt trotzdem allgemein mal an. Alles, was wir als Ingenieure machen, ist ein ingenieurtechnischer Kompromiss beziehungsweise ein Zielkonflikt. Ein Zielkonflikt besteht in, habe ich erwähnt, als klassisches Beispiel beim Diesel-Kfz. Ich brauche für eine effiziente Verbrennung, für einen Dieselmotor, der wenig CO2 ausstößt, benötige ich eine möglichst hohe Verbrennungstemperatur. Diese hohe Verbrennungstemperatur erzeugt aber mir viele Stickoxide. Wenn ich jetzt, da bin ich dann im Bereich hohe Verbrennungstemperatur, geringe Stickoxide oder umgekehrt. Hier habe ich einen ingenieurtechnischen Zielkonflikt und das sind die zwei Sachen und dieser Zielkonflikt besteht natürlich immer. Und das verstehen die meisten Leute nicht, weil wir heutzutage Politiker-SternInnen haben, die sagen, das finanzieren wir, müssen es aber nicht gegenfinanzieren. Naja, wenn ich solche Politiker habe, dann weiß ich, das führt in die Katastrophe, weil alles ist natürlich auch ein finanzieller Kompromiss als Zielkonflikt. Ich kann natürlich einen Supersportwagen bauen, der dann eine halbe Million oder eine Million kostet, was eine ziemlich sinnlose Aktion ist, was wir mittlerweile immer mehr feststellen, weil immer mehr umgestiegen wird. Das ist zwar für Milliardäre was Tolles, um sich dann dahin zu stellen, aber die Sinnhaftigkeit ist daran nicht zu erkennen, weil es viel sinnvoller ist, bewährte Serienteile zu benutzen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren und das dann rauszukitzeln, um dann quasi einen Supersportwagen zu bauen, der dann zwar nicht so toll aussieht wie ein Ferrari oder ein Lamborghini. Aber manche Leute wollen das ja auch gar nicht. Manche Leute brauchen das. Und okay, Sie wissen, was ich meine. Minderwertigkeitskomplexe etc. pp. Das Gefährlichste auf der Welt, was es gibt. Schöne Grüße, Herr Merz. Und von dieser Seite ist alles ein finanzieller Kompromiss. Man kann ja, Herr Professor Lesch hat mal gesagt, man kann auch aus Blei Gold machen. Ja gut, da müssen Sie über zwei, für ein Gramm hat er dann irgendwie, bitte nicht festlegen, müssen Sie dann für ein Jahr lang zwei Kernkraftwerke da dranhängen, um dann jedes einzelne Teilchen und das zu machen. Das funktioniert natürlich. Irgendwie kann man das machen. Ein Physiker sagt, das geht. Ein Ingenieur sagt, es ist unrealistisch. Das ist der Unterschied bei der ganzen Geschichte. Ich muss auch irgendwie im realistischen, praktischen Rahmen bleiben. Und da sind wir bei der Energiewende. Deutschland ist ein sehr dicht bevölkertes Land. Wir haben keine Berge. Schweizer haben da Vorteile, aber trotzdem geht es da nicht so richtig. Wir haben keine Berge. Wir waren ein relativ hoch industrialisiertes Land, was viel Energie benötigt. Und wir brauchen, um diesen Wohlstand erhalten zu können, eine kontinuierliche Energieversorgung benötigt. Die haben wir jetzt abgestellt. So, jetzt können wir dann da hinkommen und sagen, wir machen das alles mit Wind und Sonne. Und jetzt kommt das K.O.-Kriterium. Wir müssen Dunkelflauten überbrücken. Das ist ein bisschen so ein Problem, weil diese Dunkelflauten sind manchmal über 6 Wochen. Und dann muss man ja letztendlich die Energie, aber viel besser, präziser die Leistung irgendwo jetzt auch herbekommen. Also die Energie, und ja, da sagen wir so, es wird ja immer bewiesen, dass die Energiewende funktioniert, indem immer im Jahr haben wir 56% der Energie durch Erneuerbare gemacht. Das ist völlig richtig. Aber die Energie ist nicht hinreichend, weil ich ja zum jeweiligen Zeitpunkt die Energie für das Netz bereitstellen muss, und das ist die Leistung. Also die Leistung zu jedem, das ist ja ein Regelkreis. Und man braucht in Deutschland, weil wir da oben am Erdboden am 50. Breitengrad oder am 55. sind, benötigen wir natürlich, weil die Erde 23 Grad schräg steht und dann so um die Sonne rumkreist, so schräg. Und dann hat es übrigens noch eine Präzession, aber das brauchen wir nicht, deswegen stimmen die ganzen Tierkreiszeichen nicht. Und von dieser Seite kann das alles nicht funktionieren. Ich habe jetzt ein bisschen Faden verloren, weil wir natürlich auch im Winter die elektrische Leistung bereitstellen müssen. Und wenn jemand da eine Steckdose einsteckt, dann muss das Netz ja die Leistung hergeben. Dann muss letztendlich eine Schippe Kohle drauflegen. So sagte man das früher. Und das ist aber im Prinzip genau das Problem, weil man dem Wind nicht sagen kann, jetzt blas. Das ist die Schwierigkeit. Da wird es schon mal schwierig. Und das ist das K.O.-Kriterium, weil ich gegebenenfalls für 4 bis 6 Wochen Dunkelflauten überbrücken muss. Es kommen gewisse Argumente. Ja, auf der See passiert das. Hier habe ich immer Wind. Das ist leider, das kann man sogar beweisen. Ich habe da Diagramme gemacht. Und dann mache ich den Ertrag über das Jahr. Und da sieht man ganz klar in diesen Ertragsdaten, dass wenn ich diesen Offshore-Ertrag mit einem konstanten Faktor multipliziere, etwa mit 4 heutzutage, dann lande ich fast identisch plus minus 10% genau auf denselben Kurven, die ich hier onshore auf dem Land erzeuge. Das ist das Problem. Deswegen, wenn wir hier auf dem Land keinen Wind waren, haben wir auf der See im Allgemeinen auch keinen, weil Deutschland ist ein relativ kleines Land. Im Gegensatz zu Amerika, wo die Rocky Mountains quer da sind und so weiter. Das wäre noch besser ausgleichbar, wird aber auch schwierig, da ich ungefähr über 100 Kilometer, glaube ich, über 1% Verluste habe, ob ich jetzt Energie- oder Leistungsverluste sage, ist hier egal. 1% pro 100 Kilometer und in Deutschland haben wir im Energienetz etwa 6% Verluste. Piu, meno, plus, minus. Ja, So um den Dreh rum haben wir 6%, die gehen einfach weg. Und je größere Strecken ich überbrücke, desto mehr Verluste habe ich natürlich. Klare Geschichte. Und deswegen gab es auch mal vor ungefähr 7 oder 8 Jahren, gab es mal mit den lilanen Haaren von Rezo, die Vernichtung der CDU. Das war eins, glaube ich, meiner ersten Videos, das ich überhaupt gemacht habe, schon länger her. Und da, ganz klar. Und der hat einfach alle Energieerzeuger zusammengerechnet, hat aber vergessen, dass wenn ich elektrischen Strom irgendwo aus Litauen beziehen würde, dass da zwischendurch dann, ja, da gehen dann 20% vielleicht oder 25% einfach Energie verloren. Ich kann die nicht einfach zusammenrechnen. Das ist ein völliger Unsinn. Und außerdem ist das ein Glättungsfaktor, weil wir Moskau, glaube ich, feiert 2 Stunden vor uns Silvester. Das sind 2 Stunden Zeitversatz. Und da klettert man, dass es geht. Aber innerhalb Deutschlands nicht, weil Deutschland ein relativ kleines Land ist. Mit einer hohen Bevölkerungsdichte von etwa 250 Personen pro Quadratkilometer. Und dann erklärt man, ja, und Russland oder den Norwegen und so weiter haben 9 oder 10, also ein 25stel ungefähr von dem, und dann müsste das da ja auch gehen, oder nicht? So, selbst da geht's nicht. Weil, okay, auf jeden Fall verkauft Norwegen unfassbar viel Öl und Gas und gleichzeitig haben sie ganz viel Wasserkraft pro Person und von dieser Seite klappt die ganze Geschichte nicht. Und das ist halt ein K.O. Daran kann man das sehen, dass das nicht funktionieren kann. Aber Fakt ist hier in Deutschland, das K.O.-Kriterium ist Punkt 1, unsere Bevölkerungsdichte für die angestrebte Energiewende ist viel zu hoch, weil sie selbst in Norwegen mit 10 nicht richtig funktioniert. Und zum anderen haben wir eben diese Wasserkraft, die wir zwangsläufig benötigen würden, nicht. Das ist das K.O.-Kriterium hier, weil wir ganz viele Speicherseen bräuchten, entweder Pumpspeicherkraftwerke oder normale Wasserkraftwerke, die haben wir eben nicht. Speicherkraftwerke sind nämlich sehr flexibel, haben große Turbinen, das ist was Wunderbares, aber ich kann nun mal hier in Deutschland schlecht in der Mitte Deutschlands einen Berg von 1 Kilometer Höhe aufbaggern oder sowas, um da oben dann einen Speichersee reinzumachen. Und man müsste wissen, dass hier letztendlich so ein K.O.-Kriterium besteht, dass diese Schwerkraftsachen auch relativ wenig Energie enthalten, mit denen ich elektrische Leistung erzeugen kann. Da gibt es also Schwerkrafttürme, darüber habe ich auch mal ein Video gemacht. Wenn man jetzt mal sich über, als Beispiel habe ich mal ausgerechnet, Sie wollen Wasser, was aus dem Wasserhahn mit 5 Grad kommt, wollen mit 35 Grad wollen Sie duschen, und jetzt überlegt man sich, wie hoch muss ich genau das Wasser heben, dass dieselbe Energiemenge da drin ist, die potenzielle Energie, M mal G mal H, damit ich diese Temperatur von 5 auf 35 Grad bekomme. Und dann rechnen Sie für dieses Wasser, ist ja die beliebige Menge, eine Höhe von 13 Kilometer aus. Das heißt also, wenn Sie jetzt mit Wasserkraft, was eine sehr verlustlose Energiespeicherung darstellt, weil ich reinpumpen kann und raus, da verliere ich 25%. Also ich muss 1/3 mehr herstellen. Vorsicht, das ist Prozentrechnung. Wenn ich 25% verliere, muss ich 33,3% mehr herstellen. Aber dann verliere ich eben, das reicht in Deutschland nicht. Und selbst die Schweizer haben ja die Schweizer machen das so, die haben ein paar Pumpspeicherkraftwerke, in die pumpen sie mit ihren Atomkraftwerken im Winter, also nein, Entschuldigung, in der Nacht Wasser hoch und lassen es dann, wenn ganz hohe Lastspitzen sind, machen sie das über die Pumpspeicherkraftwerke und über ganz, die haben 10 oder riesige Staudämme haben die, und damit decken die den Energiebedarf ihrer, glaube ich, 12 Millionen Einwohner. Also das ist das 1/7 von dem, was wir in Deutschland haben. Aber die haben viel mehr Wasserkraft als wir, und das funktioniert. Die Wasserkraft ist eigentlich das, und Biogasanlagen sind auch nicht schlecht. Da muss ich mal beim anderen Video drauf gehen, einer Patrick Sauter, der uns einen Unsinn erzählt, dass alle, also okay, aber vielleicht hat er es von seinen Professoren nicht besser gelernt, weil, okay, Ich schweife ab, Entschuldigung. Und von dieser Seite ist das mit der Wasserkraft in Deutschland nicht realistisch. Wasser ist diesbezüglich ein sehr zuverlässiger Leistungserzeuger, sagen wir mal. Ich weiß, dass es nicht so ganz richtig ist. Das klappt alles wunderbar. So, jetzt kommen wir Batteriekraft. Und das ist nicht immer Batteriekraftwerke, Batterieakkus, beziehungsweise eigentlich sind es natürlich Akkus, Akkumulatoren. Da unterscheidet man normal, früher Flugmodellfluch, wir hatten. Also unser Eins hat vor 55 Jahren Flugmodellfluch betrieben und jetzt wollte ich ja wieder anfangen. Auf meine alten grauen Tage will ich da so mehr Hightech und Elektro und so weiter bauen, mit will ich machen. Und das ist ja, und jetzt kommen wir Akku. Und das Problem bei den Akkuspeichern ist das, dass die eigentlich ziemlich teuer sind. Da kommt natürlich das Argument. Und das ist eben der nächste Kompromiss. Jetzt habe ich gesagt, das kostet ja, und pro Kilowattstunde, wenn ich das jetzt neu baue, kostet das nicht viel mehr als ein Wasserkraftwerk, muss man dazu sagen. Das Blöde ist bei der ganzen Geschichte, das darf ich auch nicht berechnen, weil ich muss ja bedenken, wie lange hält das Ding. Und man muss davon ausgehen, dass ein Akku irgendwie nach 20 Jahren kaputt ist. Und die Schweizer bauen gerade bei ihrem ältesten Wasserkraftwerk, das ist 100 Jahre, bauen die da eine zweite Wand davor. Das hält 100 Jahre. Das heißt also, die Investitionen, die sie tätigen bei Wasserkraftwerken, sind 5-mal so gut angelegt. Aber das haben wir ja hier in Deutschland nicht. Deswegen klappt das mit der Energiewende in Deutschland definitiv nicht. Das ist das Kriterium, weil es einfach zu teuer ist. Und dann müssen Sie dann über einen dicken Daumen, wenn Sie jetzt mal 4 Wochen, ich habe es mal in meinem Buch berechnet, was jetzt ein bisschen ältere Zahlen hat. Da wird das vielleicht ein bisschen besser sein wegen den Akkukosten, aber da habe ich damals berechnet, dass ich für einen Tag Dunkelflaute-Überbrückung etwa 1,7 Billionen in Akkus investieren muss. Ein Tag. Also 1700 Milliarden. Und unser Bundeshaushalt beträgt mal 1 Billion im Jahr. Das heißt, ich muss nur für die Akkus dann, um einen Tag zu überbrücken. Und sagen wir mal so, dass es irgend gut für den Krieg, können wir das jetzt machen, dann gehen viele Leute tot und dann brauche ich so Sachen nicht mehr, weil man es mal zynisch sagt. Scheinbar ist das geplant. Aber von dieser Seite ist hier der finanzielle Aspekt vermutlich, Entschuldigung, gibt es auch gar nicht genug Lithium. Von dieser Seite klappt das mit den Akkus, kann nicht klappen. Und Entschuldigung, Schwerkraftspeicherung gibt es ja sowieso nicht. Jetzt habe ich einen Frosch mal, Entschuldigung. Und von dieser Seite kommen Sie da das Problem, die erneuerbaren Energien, jetzt möchte ich da nicht auf den Begriff eingehen, jeder weiß, was gemeint ist, geben zwar Leistung ab, aber diese Leistung brauchen wir irgendwo als Speicher und diese Speicher sind zu teuer. Das nächste K.O.-Kriterium ist eben das Problem, dass wir immer nur die Energie gezeigt kriegen, also im Jahr so und so viel. Und Sie haben immer nur ja das, und dann haben Sie so schöne Balkendiagramme, dann steigt das alles, wird alles toll. So, ich habe in der Windkraft gearbeitet. Damals haben wir in der Windkraft quasi nur unterstützend mit der Windkraft, wenn mal Wind da war, konnte man ein paar Kraftwerke runterfahren. Jetzt wollen wir eine Grundlastdeckung mit der ganzen Sache machen, was nicht gehen kann. Also benötigen wir noch Grundlastdeckung, also brauchen wir noch Speicher. Das ist der Unterschied. Ich darf natürlich nicht den Zustand, den ich vor 15 Jahren hatte, wo ich unterstützend mit erneuerbaren Energien, deswegen habe ich auch damals überhaupt keine Probleme gehabt, in den erneuerbaren Energien zu arbeiten. Und deswegen hätte ich jetzt ein Problem damit, weil wenn ich unterstützend tätig bin, muss ich das System nicht runterreißen ich spare halt das ein, was, wenn es an der Küste richtig bläst, da kann ich wunderbar fossile Brennstoffe einsparen über Wind und da ist das gut. Aber wenn ich heutzutage versuche, eine Grundlastdeckung zu machen, muss ich ja zu jedem Zeitpunkt die erforderliche Leistung bereitstellen. Ja, und das Problem ist jetzt das, was Ihnen auch niemand Na gut, was Ihnen niemand erzählt, das, ich sag, ich gehe davon aus, dass die gesamten Professoren das ihren Studenten auch nicht erzählen, weil, aber eigentlich, weiß, heizen müssen wir im Winter. Und auch Elektroautos, die normalen auch, benötigen im Winter mehr Treibstoff, also Elektrizität. So. Wo liegt jetzt das Problem, dass ich quasi nur im Winter heizen muss? Wenn man deswegen haben wir ja auch Speicher. Wir haben Gasspeicher, ganz große Gasspeicher. Und mit denen machen wir jetzt auch noch Strom. Dafür waren die nie gedacht. Und wenn Sie die pro Person auslegen, dann können Sie das vergessen, dann sehen Sie, dass Sie weniger Gasspeicher haben pro Person als Italien. Aber in Italien ist das Problem, da müssen Sie gar nicht so viel heizen. Weil es da wärmer ist, das ist so ein Erdkugel und das ist dann, da ist die Tag- und Nachtgleiche, ist tatsächlich, eine Stunde länger oder eine Stunde, weil wir einfach weiter oben am Globus sind. Italien ist viel gleichmäßiger und damit hat Italien auch einen gleichmäßigeren Energieverbrauch und bis dato war der Energieverbrauch in Deutschland über das Jahr, wenn Sie mal von Januar bis Dezember sehen, war das eine relativ flache Kurve. Also in der Mitte hatten Sie vielleicht 55 oder eine Gigawattleistung und in den Spitzen im Dezember und im Januar, gerade Mitte Januar ist das stärkste, sind Sie bei 70. Da haben Sie Fluktuation von maximal 25%. So. Und jetzt wollen Sie mit Wärmepumpen, wollen Sie jetzt die Häuser heizen. Da kommen irgendwelche schlauen Leute auf die Idee. Im Prinzip haben die ja ein COP von 3. Also bedeutet, die haben die im Durchschnitt, da fängt es an. Nein, Moment, das COP ist nicht einmal der Durchschnitt. Durchschnittlich sind sie sogar noch besser. Aber das Problem, ich muss ja zu jedem Zeitpunkt die Leistung für die Wärmepumpen bereitstellen. Zu jedem Zeitpunkt. Und mit denen heize ich dann darum. So, wie soll das jetzt gehen? Weil ich hauptsächlich ja, im Winter hauptsächlich heizen muss. Also muss ich die Energiemenge, darf ich ja nicht davon ausgehen, dass ich die gleichmäßig übers Jahr verteile. Im Sommer habe ich halt nur warm Wasser. Aber im Winter muss ich halt von 0 Grad oder minus 2 Grad auf 20 Grad Raumtemperatur hochheizen. Und deswegen benötige ich eben, wenn ich den Durchschnitt hier sehe, also ich nehme beispielsweise einen Durchschnitt, ich habe das mal ausgerechnet, habe ich von 500 Terawattstunden Untergrenze als Heizenergieverbrauch in Deutschland. Das ist übrigens sehr genau so viel, wie ich für die restlichen Sachen benötige. Aber die werden eben nicht gleichmäßig, sondern die brauche ich hauptsächlich im Winter. Und im Winter, Mitte Januar, brauche ich dann 70% mehr als der Durchschnitt. 70% mehr als der Durchschnitt. Und wenn Sie jetzt diesen Durchschnitt von den 500 Terawattstunden, die dann über die 8.760 Stunden im Jahr sich im Durchschnitt zu 67 Gigawatt rechnen, das ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich 1 Gigawatt eine Stunde, also die 1 Gigawatt Leistung eine Stunde lang abgebe, dann ist das 1 Gigawattstunde. 1 Gigawatt mal H mal Stunde. Das ist dann eine Gigawattstunde. Und wenn Sie dann eben 57 Gigawatt im Durchschnitt kontinuierlich über das Jahr abgeben, und da ist der große Fail bei der ganzen Sache, dann habe ich etwa 500 Terawattstunden Heizenergie. Oder 550, ja, das ist 8. Weil man das einfach mit dem Standardjahr mit 8.760 Stunden, mit rund 10.000, knapp 10.000 Stunden multiplizieren muss. Also das mal 8.000, oder umgekehrt 500 Terawattstunden Energie, die ich im Jahr im Durchschnitt benötige, da kommt dann 57 Gigawatt raus. So, jetzt habe ich ein COP von 3. Ja, ich brauche nur ein Drittel der Energie einzusetzen, weil ich mir die restliche Heizenergie aus der Umwelt hole. Nehmen wir mal 3 an. Wir können auch 3,5 annehmen von mir aus. Das ist jetzt nur eine Überschlagsrechnung. Da liegen Sie schon mal Zur Heizenergie liegen sie bei 19 Gigawatt, die ich zusätzlich in Deutschland bereitstellen müsste, um alle Häuser auf Wärmepumpen umzurüsten. 19 Gigawatt brauchen sie zusätzlich. Also wir haben im Moment gerade mal 70, erreichen wir gerade auf dem letzten Loch. Aber jetzt ist das Problem, was ich ja vorhin gesagt habe, wann heize ich im Winter? Dafür hat man beispielsweise als Speicher im Haus einen Öltank, also früher, ja. Oder wir haben die Gasspeicher. Das wird alles gespeichert und das wird dann hauptsächlich im Winter geleert. Und das ist der Witz. Und dazu benötige ich, das ist jetzt eine Abschätzung von meiner Seite. Nehmen wir mal an, Sie brauchen nicht den Durchschnitt, sondern 70% mehr als der Durchschnitt. So kann man das, glaube ich, am besten rechnen. Ich weiß nicht, das ist jetzt mal geschätzt. Dann landen Sie bei über 30 Gigawatt zusätzliche Netzleistung, die Sie brauchen, um Deutschland mit Strom zu versorgen, wenn Sie alles auf Wärmepumpen umstellen. Und jetzt haben wir 70 gerade so gerade erreichen und dann brauchen wir dann 100. Aber das ist absolute Untergrenze. Ja, müssen Sie 100, dann müssen Sie 50% an der Netzleistung oben drauflegen, aber nur im Winter. Im Sommer brauchen wir die nicht. Und das ist die Gemeinheit bei der Heizung. Wenn Sie dann am Äquator leben, brauchen Sie das gar nicht. Da haben Sie das Problem nicht. Und deswegen haben die im Äquator großen Vorteil heutzutage, weil die können mit Solarenergie ihre Klimaanlagen beispielsweise betreiben. Da scheint dann die Sonne immer. Und wenn die Sonne nicht scheint, brauchen Sie Ihre Klimaanlage nicht so. Von der Seite ist das wiederum ziemlich praktisch bei Ländern, die weiter am Äquator sind. Und da ist das Problem. Und bei Elektroautos ist ein ähnliches Problem. Bei Elektroautos ist ein ähnliches Problem. Die brauchen auch ungefähr 25% mehr Energie im Winter, weil sie ihre Akkus heizen. Und das ist das K.O.-Kriterium. Unser elektrisches Netz gibt, wenn ich untergrenze, 30 Gigawatt Leistung nur für Wärmepumpen rechne, dann gibt unser elektrisches Netz das nicht her und wird es auch niemals hergeben, weil ich, wenn ich eine Dunkelflaute habe, also wenn es draußen dunkel ist und kein Wind, was öfter, sehr oft, kann man nachweisen, müssen Sie nur auf energycharts.info gehen, dann müssen Sie ja das irgendwie überbrücken. Und dann reichen Ihnen Ihre Tagsüberbrückung, dann sind Sie ganz schnell bei 10 oder 20 Billionen Euro für Ihre Akkus, die dann auch nur 20 Jahre halten. Sagen wir mal 20 Jahre, 20 Billionen, also na gut, machen wir mal 10 Billionen, das ist Untergrenze für 20 Jahre, die Sie ja dann wieder investieren müssen, dann brauchen Sie im Jahr im Durchschnitt, um neue Akkus zu kaufen, 500 Milliarden Euro. Wie gesagt, 1000 Milliarden Euro ist unser gesamter Staatshaushalt. Das ist der Zielkonflikt, den Sie nicht lösen können in Deutschland. No way. Von dieser Seite ist das ein K.O.-Kriterium, insbesondere jetzt auf Wärmepumpen umzustellen. Wärmepumpen ist das größere. Elektroautos lasse ich mir ja noch eingehen, weil die eben nur im Winter 25% mehr brauchen, gerade wenn sie draußen stehen. Da ist das K.O.-Kriterium, aber da müssen Sie auch, ich habe 16 Gigawatt gerechnet, Harald Lesch hat 14 Gigawatt gerechnet, das ist ja auch, da müssen Sie ja auch 20% mehr Netzleistung erzeugen, um alle Autos auf Elektroautos umzustellen. Auch das erscheint mir unter den gegebenen Umständen völlig unrealistisch, weil eben das Geld nicht da ist und ich ja über das kleine Land, was durchaus über das gesamte Land Dunkelflauten hat, nochmal, ich empfehle energycharts.info, wobei der Herr Professor Burger das ja auch nicht bestätigen darf, weil er auch nur politisch korrekte Aussagen tätigen darf, sonst sind seine Gelder weg. Das ist so. Ich empfehle das Canceling von Frau Sabine Hossenfelder oder andere Leute, wenn sie irgendwas sagen. Ich habe das Problem nicht. Ich bin Bahn 60. Ich arbeite nicht an einer Uni. Gott sei Dank nicht. Ich sage Ihnen, ich habe es schon mal gesagt, ich habe mich an mehreren Unis beworben. Ich mache 3 Kreuze, dass ich nicht in dieser Zwangslage stecke, wo man dann mal schnell gecancelt wird, wenn einem die Gelder gestrichen werden. Wie gesagt, Sabine Hossenfelder hat sich kritisch geäußert und man gibt so einen komischen mathematischen Kreis, hat einfach rausgeschmissen. Das ist so. Weil es keine Mitläufer mehr sind. Jeder muss Mitläufer und jede politisch, gerade in diesem Bereich, sagt auch Professor Gandefür, die werden sofort gecancelt, da würden dann sofort Strafanzeigen gegen die, da wird jeder Mist wird rausgefischt, was man dann anzeigen könnte. Und wir haben ja eine ganz tolle Gleichbehandlung und dann klappt das nicht. Aber von dieser Seite ist das ein K.O.-Kriterium. Nächste Kriterium, Marsflug. Also, nein, machen wir mal später. Das Einfache ist Hyperloop. Ich habe ja gesagt, die TU München, meine Uni, mir wird schlecht. Frau Bulx, wenn ich die schon sehe, ja, unfassbar. Die hat schon vor der Impfung Werbung für die Impfung gemacht. Da weiß man, wo man ist, ja. Und der Ethikrat hat irgendwie, gab es mal einen Antrag, sie sollen doch mal ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Da hat der Ethikrat natürlich selbstredend dagegen gestimmt. Ein Schuft, der Böses dabei denkt. Das ist die Ethik, also das habe ich gelesen, das ist die Ethik. Also man ist ein ganz ethischer Mensch, indem man irgendwo Gelder kassiert von irgendwas, sei es vielleicht von der impfstoffherstellenden Industrie, aber die nicht offenlegt, weil man dafür dann ganz wichtig, man braucht die Impfpflicht, sowas in der Richtung. Das hat schon was, nicht wahr? Das ist schon ein perfides System. Aber die haben selbst, also sind ganz ethische Leute, aber sie wollen nicht, da weiß ich schon, ich brauche den Ethikrat nicht. Aber wir gehen jetzt mal zum Hyperloop. So, Hyperloop hat das, Sie wissen, das ist ja Elon Musk, das Patent von 1897, hat der Herr Sanderfoot, wobei das OO, der Fuß, mit zwei 00 geschrieben wird, können Sie auf YouTube, und der ist da noch ein bisschen ärgerlicher auf Elon Musk, Entschuldigung, es juckt mich an den Nasen. Und der Herr, ja gut, Herr Sanderfoot ist das, ja. Und das, die müssen, wenn sie jetzt mal von hier, von Frankfurt bis Hamburg oder wo fahren, müssen sie dann quasi ein Rohr mit 3 Meter Durchmesser, müssen sie komplett auf 1 Millibar, wollen die das runterpumpen. Ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, wie viel Energiemenge das ist. Das ist unfassbar viel Energie, die sie da reinstecken, die sie auch irgendwo herbringen müssen. Das ist der Witz bei der ganzen Geschichte. Und zum zweiten Mal müssen sie ja dieses Rohr absolut dicht kriegen, weil sie auf von 1013,25 Millibar bzw. Hektopascal, da, wenn er ganz ein bisschen nur reinströmt, muss das ja permanent nachgepumpt werden, was ein unfassbarer Energieaufwand ist, der hier nirgendwo berechnet wird, und die Energie kommt dann von Solarzellen, die oben auf den Röhren drauf, sagt man auf Wikipedia. Spannenderweise haben die auf Wikipedia doch tatsächlich so ein tolles Konzept, wo bei dem Ding, was in dem Rohr fahren soll, da hinten ein Propeller dran ist. Also sie fahren bei Luftleere, quasi Luftleere, also ein Tausendstel, so ungefähr, was wahrscheinlich auf dem Mars ist, aber nicht ganz. Und da haben sie hier einen großen Propeller drauf, der das Ding dann beschleunigen soll. Liebe Leute, das tut weh, oder? Was richtig? Gucken Sie auf Wikipedia. Das ist die Darstellung eines Künstlers. In einem quasi luftleeren Raum einen Propeller anzuordnen. Da fängt schon mal an, da hat jemand so nicht so ganz drüber nachgedacht. Also so ganz entspannt gesagt, ja. Und dann die Energie da oben mit den Solarzellen. Die Energie kommt von den Solarzellen. Aber für was? Für den Antrieb? Fürs Pumpen oder was? Steht auch nicht da. Hat man mal vergessen. Und wenn Sie sich das jetzt mal überlegen und rechnen mal, Zentrifugalkraft. Wie war denn das? Irgendwie mv Quadrat durch R oder wie? Okay. So, jetzt wollen Sie da mit 1000 Stundenkilometer fahren. Also ich habe es jetzt mal beispielsweise für 1000 Stundenkilometer ausgerechnet. Und Sie müssen ja irgendwie auch, ja, hier, Sie müssen ja absolut gerade, nehmen wir an, Sie fahren absolut gerade, dann müssen Sie absolut gerade von Frankfurt bis Hamburg da so ein Ding da bauen. Ist das realistisch? Nur noch eine Frage. Oder Sie stellen das auf Stelzen um die Höhenunterschiede, aber wird schon mal ein bisschen teurer. Das Problem hatten wir ja da bei unserem, ja, Transrapid, der jetzt ja in China fährt, lustigerweise. Ja, hey, Stoiber lässt grüßen zum Flughafen, aber haben wir selbst nicht gemacht. Aber Deutschland entwickelt für Deutschland hat so auch ein ingenieurtechnisches Problem. Ich habe ja mal ein Forschungsprojekt Festip gearbeitet. Das wurde dann für 50.000 D-Mark nach Japan verkauft. Das ist schon, wie lange ist das her? 50, ja, 40 Jahre. Und spannenderweise, die Konzepte, die ich jetzt in Japan sehe über Raumgleiter und so weiter, die kenne ich alle. Die hab ich mitentwickelt. Mit Senea, Chira und der DASA beispielsweise als Ding. Da haben wir alles entwickelt. Und dann hat Deutschland so eine, so ein Ding da, wir machen Gießkannenkonzept, da wird alles so halbfertig entwickelt und dann werfen, dann treten wir es in die Tonne, anstatt dass wir mal uns grün sind. Aber das ist nochmal so, das ist das Problem unserer Politiker, die haben einfach keine Ahnung und wissen nicht, was, ja, und wissen, also auf jeden Fall gab es da mal, okay, in dem Projekt gab es Rechenorgien teilweise und da hat man dann festgestellt, dass es überhaupt nicht, nicht manche Sachen nicht gehen, das war das Sängerkonzept, aber lassen wir mal weg, hat ein Professor gesagt. Und das Problem ist, ist das, dass wenn Sie das jetzt mal ausrechnen für 1000 Stundenkilometer oder ja durch 3,6 Meter pro Sekunde, dann brauchen Sie, wenn Sie jetzt nicht eine Kurve fahren, sondern über einen Hügel drüber fahren, dann müssen Sie einen Kurvenradius von 7 Kilometer einhandeln, halten, sonst schweben Sie, also sonst haben wir Sie 0G, sonst sind Sie in Schwerelosigkeit. 7 Kilometer, das geht in Deutschland gar nicht. Das ist ein K.O.-Kriterium. Sie können nirgendwo absolut gerade einen Tunnel durchbohren. Das können Sie vielleicht auf einer Wüste machen oder was, oder durch die Dinge, wo es absolut gerade gehen kann. Aber das geht hier nicht. Und von dieser Seite haben wir hier das nächste K.O.-Kriterium. Das Ding kann so gut sein, wie es will. Dieses Ding ist das technische K.O.-Kriterium für den Hyperloop, zumindest in Deutschland. Weswegen dann TU München da überhaupt Geld reinsteckt, kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist natürlich politisch korrekt und dann, ja, und das ist das Problem. Wir schmeißen nur Geld oder größtenteils Geld für Sachen raus, die so nicht funktionieren können, weil sie politisch korrekt sind und damit ruiniert man ein Land. So sehe ich das. Das ist das. Und ja, das ist eben, das ist dann anderes Griff. Und jetzt gehen wir mal zum Marsflug. Elon Musk auch wieder. Sorry, tut mir leid. Für mich ist der Elon Musk ein guter Ingenieur. Er hat offensichtlich exzellente Triebwerke entwickelt, soweit ich das gesehen habe. Der ist, geht nicht mehr von Kerosin aus, sondern von Methan, das er flüssig macht. Und hat also exzellent, und auch der Triebwerkwirkungsgrad mit seinen 30 Triebwerken da unten, wo dann nur 26 laufen müssen, das ist eine ziemlich geniale Geschichte, so ich das sehe. Und also das hat er wirklich, da hat er was machen lassen und er hat auch scheinbar von Technik ziemlich viel Ahnung, obwohl er eigentlich auch ein ITler eher ist. Er ist ja auch Asperger, hat er, ist auch Semi-Autist. Da ist er auch ziemlich verrückt und da ist er als ein Guter, aber manchmal hat er da irgendwie so auch so ein, weil dieser Marsflug, da fliegen wir dann dahin, brauchen dann ein riesiges und dann muss ein Marsflug, braucht ja, ist mal rund 2 Jahre unterwegs, weil ja der Mars, wir haben 365 Tage, um die Sonne rumzukreisen und der Mars, ich habe jetzt halt nachgeguckt, der ist ja langsamer, er ist ja weiter außen, also ich glaube, der Pluto, der kein Planet mehr ist, das ist nur ein Kleinplanet, braucht glaube ich 256 Jahre, um die Sonne zu kreisen. Je weiter man außen ist, desto länger dauert es. Und der Mars dürfte dann so knapp 2 Jahre brauchen. Ich habe wirklich nicht geguckt, aber und dann muss man das ja synchronisieren. Man muss dann da irgendwie hinfliegen und man muss dann wieder vom Mars starten und muss dann zurückfliegen und man hat dann so ein knappes Jahr Aufenthalt auf dem Ding da. Jetzt haben wir da so Probleme mit den blöden Triebwerken, weil wir sagen ja, Apollo, das ging ja auch. Apollo hatte Treibstoffe, die nannten sich Hypergol. Also da oben, also ich habe mich da vertan, das waren Hypergole, dieser Igel, der da oben dann der abgehoben hat, das waren hypergole Treibstoffe. Was heißt das? Das heißt, ich packe 2 Flüssigkeiten zusammen und die entzünden sich selbst. Ich brauche, drück da auf den Knopf, da kommen die Pumpen und dann steigt der ab und dann ist der Igel wieder, ist dann wieder gestartet. Das können Sie da nicht machen, weil diese hypergolen Treibstoffe, die Sie da haben, das ist teilweise fast konzentrierte Schwefelsäure, Salpetersäure, Entschuldigung, irgendwelche Stickstoffverbindungen. Und das können, wenn die da 4 Wochen im Triebwerk drinstehen, können sie das Triebwerk wegschmeißen, weil alles kaputt ist, weil alles kaputt gefressen ist. Das geht über einen Tag oder 2 Tage, ist das kein Problem. Also kein Problem auch, das kriegt das auch mit, aber Sie können das vergessen, über 4 Wochen ist weg. Also brauchen Sie normale Treibstoffe und müssen das da oben auch zünden. Auf Mars. Nach einem Jahr. Und wenn dann die Zündung nicht funktioniert, dann können Sie da oben denen gleich die Särge mitliefern. Da fängt es dann an. Nächster Punkt. Sie fliegen ja, ja gut, wie soll man sagen, wenn ich einen Erdeintritt mache, dann habe ich ja meine Atmosphäre. Dann hatte ich damals bei unserem Apollo, hatte ich da unten eine ablative Kühlung, hatte ich letztens schon mal erwähnt. Da war da unten ein bisschen Kohlefaser drauf und die ist dann weggeschmolzen. Und dann bremst das. Mars kann nicht bremsen, weil Mars hat keine richtige Atmosphäre, also quasi keine Atmosphäre, so viel wie in 40 Kilometer Höhe. Das bedeutet, sie müssen auch aktiv bremsen. Das Dusselige ist ja das, wenn ich jetzt zu einem fremden Stern fliegen will, beispielsweise, dann muss ich möglichst schnell fliegen, ganz klar, aber da denkt keiner, dass ich da die Geschwindigkeit wieder abbremsen muss über genau dieselbe Energie. Okay, wenn es ein bisschen leichter ist, okay, aber im Prinzip brauche ich natürlich zum Abbremsen genau dieselbe Energie oder Leistung, eine Energie, die ich dann zum Beschleunigen brauche. Also wenn ich irgendwo hinfliege und möglichst schnell fliege, muss ich ja dann auch das möglichst schnelle wieder den Treibstoff mitnehmen, um das wieder abzubremsen. Dazu sind natürlich hocheffiziente Treibstoffe wichtig, aber die Physik ist bei diesen Treibstoffen schon so ziemlich am Ende. Und ein richtiges alternatives Konzept, auch wenn ich zum anderen Stern, zu Alpha Centauri fliege, existiert nicht. Aber jetzt gehen wir zurück zu Mars und dann bin ich da so ein Vierteljahr. Also der Mond ist 400.000 Kilometer über dicken Daumen von uns entfernt. Das sind 1,2 Lichtsekunden. Der Mars, der ist ein bisschen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, sie sind da 3 Monate unterwegs oder was. Da sitzen sie dann in so einer dünnen Röhre und wenn der dann da einen Einschlag kriegt, die können ja nicht weg, sie können ja nicht mal schnell umdrehen wie beim Auto, sondern sie fliegen weiter. Dann haben sie das nächste Problem, Gammastrahlung. Sagt ihnen auch keiner. Also sagt man schon, aber das wird halt, da hat ja der Herr Professor Lesch gesagt, oh, da haben wir geweint, als wir diese Ergebnisse. Die haben unter diese Gammastrahlung, haben die Ratten gesetzt und diese Ratten waren nach 2 oder 3 Monaten völlig desorientiert, deren Gehirne waren kaputt. Der Witz ist jetzt der, wenn ich hier, wenn unsere Leute, dann kann man sagen, das in dem ISS oder wie auch immer im Space Lab, geht doch auch, ja, das ist innerhalb des sogenannten Van Allen Belts. Wir haben einen Magnetschirm um unsere Erde, die hält mal hauptsächlich diese harten Strahlen, diese Gammastrahlen ab. Und wenn wir da in 400 Kilometer Höhe der ISS kreist, dann ist das noch innerhalb dieses Schutzschirmes. Und wenn ich nach außen gehe, ist die Faktor 3-mal so hoch. Ob das der Mensch noch reparieren kann von seiner Zellstruktur, von seiner DNA, möchte ich heftig bezweifeln. Deswegen will man auch nur Leute losschicken, die über 50 sind, weil das so ein bisschen langsamer alles geht. So, und jetzt fliegen Sie da ein Vierteljahr lang, dann müssen Sie da auf den Mars, dann werden Sie da bestrahlt über ein Jahr, ich weiß jetzt nicht, über Größenordnung, ein halbes Jahr, ja, und dann müssen Sie wieder ein Vierteljahr zurückfliegen. Und dann müssen Sie da oben, also Sie geben Gas, zünden dann auf die zweite orbitale Geschwindigkeit. Ich weiß, da müssen wir mal gucken, Professor, ach, wie heißt er dann? Sie wissen, der bei Weltspace, der auch Theo Münchner, nicht so dusselig wie der Professor Harry, nicht unser, okay, lassen wir das. Auf jeden Fall. Und dann müssen Sie da, Sie müssen hier zünden, müssen da ganz schnell hinfliegen, dann müssen Sie die Triebwerke zum Abbremsen stellen, müssen dann mit Triebwerksleistung landen, was die da auch gemacht haben bei ihren Robotern, dann müssen Sie mit Triebwerk drunter gehen, sonst knallt das da unten drauf. Und dann müssen Sie später wieder mit Triebwerk hochstarten in die Umlaufbahn vom Mars, dann vom Mars wieder weiter von der Start, von der Trieb. Und dann müssen Sie dann wieder zurück zur Erde, müssen noch einmal zünden und dann brauchen Sie nicht mehr ganz so viel Leistung zum Bremsen, weil ja wir eine Atmosphäre haben, da können Sie eintauchen und dann brauchen Sie aber eine Schutzschild, das wiegt auch was. Ob das jetzt Kohlefaser als Ablation ist oder Keramik, das bleibt Ihnen überlassen. So, und jetzt kommt noch so ein Ding, mit welchen Treibstoffen wollen Sie vom Mars wegstarten? Weil Sie haben diese hocheffizientesten Treibstoffe, sind flüssiger Wasserstoff oder flüssiger Sauerstoff. Und flüssig weiß eins, muss auf minus 250 Grad gekühlt werden. Auf Mars ist es nicht so kalt. Da müssen Sie kühlen, über ein Jahr lang auf minus 250. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Hat sich noch keiner darüber Gedanken gemacht. Also, und das ist sowas, wo man dann, ja, übrigens war es so, dass die gesagt haben, ja, da müssen wir uns in die Erde einbuddeln, auf dem Mars, damit wir eben dieser Gammastrahlung nicht, da müssen wir uns 30 Zentimeter einbuddeln und das war sogar kontraproduktiv, so blöd ist halt Quantenmechanik. Weil man Weil es ist so, wenn Sie zu schnelle Teilchen haben, die gehen durch den Körper durch, auch Neutrinos gehen ja auch durch. Aber wenn Sie jetzt nur so ein bisschen abbremsen, dann wäre das sogar schädlicher gewesen, weil offensichtlich, habe ich mal gelesen, jetzt bitte legen Sie mir nicht fest, weil die dann genau auf diese Geschwindigkeit abgebremst werden, dass sie am besten beim menschlichen Körper wechselwirken. Das heißt also, die Schädigung, wenn Sie nichts machen, wäre weniger gewesen, als wenn Sie da 30 cm Schutt drüber machen, der dann auch abbremst. Da müssen Sie 2 Meter drüber machen. Dann bremst das innerhalb dieses Schutz. Aber ist halt so, ja gut, aber das ist halt so, dass das eben, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ich das mit den 30 cm Schutt außen dann genauso abbremse, dass das besonders schädlich für die menschliche DNA ist. Und das zeigt, dass das von der technischen Seite, so ich das sehe, nicht gehen kann. Sagt übrigens auch, so ein Professor, der so lange Haare hat, so ein Amerikaner, und ich glaube, Lesch wird langsam vernünftig, weil er jetzt, hab ich irgendwo so was angehört, dass er sagt, das ist auch ziemlich kritisch, das wird nicht funktionieren. Und von dieser Seite können Sie das vergessen, Sie können den Marsflug nicht machen, und wenn Sie zu Alpha Centauri wollen, müssen Sie da 70.000 Jahre da durch die Gegend fliegen, und wenn es nur 50.000 Jahre sind, wie gesagt, Sie können schneller fliegen, aber Sie müssen auch stärker wieder abbremsen, Sie müssen den Treibstoff ja mitnehmen. Und mit den 50.000 Jahren, ich meine, wir haben das Jahr 2000 ungefähr, das 50.000, na gut, egal, Sie müssen ja rechnen, habe ich keine Lust mehr heute Abend. Aber Sie müssen ja bedenken, wie lange hält eine Elektronik. Da hört man der ganze Blödsinn, die Sie da hören. Dann machen wir eben die Menschen nicht, sondern schicken da dann Drohnen, also schicken wir dann so Alpha Centauri zu seinem Planeten, der da drum rumkreist, von dem wir überhaupt nicht wissen, ob er bewohnbar ist, schicken wir dann ein Raumschiff hin, das fliegt dann da 50 oder 70.000 Jahre durch die Gegend, und dann sind da Drohnen drin, und dann sind die Drohnen, die das dann da untersuchen. Wie lange hält eine Elektronik, liebe Leute? Da können Sie vergessen. Das sind so kleine Bauteile, da haut ein hartes Strahlung, ein Gammastrahlteil über 50.000 Jahre drauf, und dann sind die Dinger kaputt. Das kann überhaupt nicht so lange halten. Das ist ein völliger Unsinn. Wenn wir unsere Voyager-Sonden sehen, das war noch ganz breite Leiterbahn, das war noch richtig solides Zeug. Da habe ich keine solchen, die sind natürlich auch da, aber das ist ja keine aber für so einen Quadcopter benötige ich wieder eine hochkomplexe Steuerungselektronik und so weiter, die ich nicht über 5 Leiterbahnen abfangen kann. Da brauche ich einen Mikrochip, und diese Mikrochips, um die energiesparend und leicht zu bauen, muss ich wieder so klein machen, dass sie von der Gammastrahlung kaputt gekloppt werden. Über 50.000 Jahre. Das können Sie alles vergessen. Das Antrieb lassen wir mal weg. Wie lange hält so ein Akku? Keine 20 Jahre, also 20 Jahre, keine 50.000. Das sind so Ideen, die so nicht funktionieren können. Und das sind die K.O.-Kriterien. Ähnlich ein bisschen ist es auch so beim Hyperloop, und dann mal kurz zurückzukommen. Hyperloop habe ich im Studium gelernt, also es steigt niemand in so ein Stahlrohr ein, was keine Fenster hat, können Sie vergessen. Da gab es schon Flugzeuge von der Firma Fairchild, die nannten sich Angströhre. Die waren 2-2 bestuhlt, und die haben sie 3-mal gestreckt, weil Stretching wird ein normales Flugzeug gebaut, und das wird dann verlängert. Das nennt sich dann Stretching. Und das war dann so lang, dass die Leute Angst drin hatten, weil die da in so eine lange Röhre reingucken. Das ist ein psychologischer Effekt, das ist völlig unangenehm für diese Leute. Deswegen gibt es jetzt mehr White, eher Bestuhlung 2-3. Dann haben sie größere Durchmesser, und dann haben sie auch bessere Kopffreiheit und so weiter. Das neue Bombardier baut ein, irgendwie noch jemand. Und die Russen bauen jetzt auch ihren Superjet genauso. Von dieser Seite, da steigt ihnen auch ungern jemand ein. Diese Flugzeuge werden gemieden. Und auch sowas, ob sie dann denn die Personen bekommen, wenn da alles zu ist und sie dann 5 Meter gucken und so wissen, sie bewegen sich mit 1000 Stundenkilometer in so einem Hyperloop, wo dauernd ganz gerade wird das nicht gehen. Das ist die nächste Sache. Es gibt also, wie wir, glaube ich, ja, gibt noch was. Also beispielsweise hat ja das als Final hat ja mal der Herr Professor Lesch vorgetragen in seiner Alpha Centauri Serie, wo es ging um die Übertragungsfähigkeit unserer Netze. Also unsere Stromnetze. Das war damals schon, das war im Jahr 2000 oder was hat er vorgetragen. Und dann hat ein Physiker da vorgetragen. Und jetzt müssen Sie mich nicht mal festlegen, aber dann hat der Physiker gesagt, Sie kriegen über dieses Hochspannungsleitung, kriegen Sie so eine Leistung drüber. Ja. Leistung, ja. Und ich muss Ihnen sagen, diese Kabel, die da bei den Hochspannungsleitungen sind, die mit 380.000 Volt laufen, da habe ich mal gelesen, die werden zwischen 80 und 120 Grad, die werden schon ganz schön warm. Und das ist Wärme, das sind die Verluste, die ich Ihnen gesagt habe. 1% auf 100 Kilometer. Die wärmen sich sogar. Und die sind nicht aus Kupfer, sondern aus Alu, weil Kupfer zu schwer ist, dann brechen Ihnen die Dinger weg. Und da hat er gesagt, es geht nur so und so viel darüber. Und das ist wegen der, ich habe jetzt vergessen, welche Gesetze, ich habe das, fällt mir jetzt nicht ein, also irgendeinem elektrischen Gesetz ist da eine physikalische, ein Naturgesetzgrenze. Das ist eine absolute Grenze. Das ist ein K.O.-Kriterium, da mehr rüberzukriegen. Und dann wäre hinten so einer aus dem Bundestag aufgestanden oder wer auch immer, hat gesagt, Gesetze, 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 da müssen wir das Gesetz eben ändern. Und da sehen Sie, was die naturwissenschaftliche naturwissenschaftliche fehlende Bildung gerade unser deutsches Land zerstört. Das ist ein K.O.-Kriterium. Das ist so. Physikalische Gesetze sind rücksichtslos und da können Sie noch so gute Absichten hegen. Sie werden sie nicht überreden können zu einem, dass es dann besser geht. Können Sie vergessen diesbezüglich. Das ist überall so. Das Skandal vom Gewehr G36. Wenn Sie dann als Journalist dahin gehen, nur Affen und Journalisten schießen durch dieses Gewehr Dauerfeuer mit 500 Schuss, das wird dann halt warm. Und die Wärme geht dann ins Metall. Und wenn das nicht 100% gleichmäßig ist, ist das Naturgesetz dahinter, dass sich dann der Lauf schräg verzieht. Das ist einfach ein Naturgesetz. Das ist einfach brutal. Aber dafür war dieses Gewehr auch nie ausgelegt für 500 Schuss am Stück. Das war für maximal 50 Schuss am Stück ausgelegt. Auch das ist ein K.O.-Kriterium durch ein leichtes Sturmgewehr, was auch so spezifiziert war, weil es auch das ein Gewichtslimit hat. Wir hatten das ja schon mit unseren Zielkonflikten zu Beginn. Ich habe halt einen Zielkonflikt. Jeder, der das Ding trägt, will, dass es möglichst leicht ist. Je schwerer es ist, desto mehr Schuss kann ich an einem Stück hinten durchhauen, weil ja dann die Erwärmung sich auf mehr Metall im Gewehr überträgt. Jetzt macht man aber, weil es möglichst leicht sein will, macht man da hinten alles und so weiter, macht man aus Glasfaser oder faserverstärktem Kunststoff. Der ist dann möglichst leicht, aber das hat eine ganz geringe Wärmeleitfähigkeit, die kriegt man nicht weg. Und auch geringe Wärmekapazität. Das sind zwei Sachen, die Wärmeleitfähigkeit will ich haben, dass es weggeht. Beides braucht man, da man das Ding gerade bleibt. Leitfähigkeit ist praktisch, deswegen hat man früher Maschinengewehre beispielsweise wassergekühlt. So, und dann sind die auch nicht heiß geworden, aber einfach das Lauf im Wasser, dann hat die nicht erhitzt. Und von dieser Seite ist das auch ein K.O.-Kriterium, dass ich ein leichtes Sturmgewehr mit 500 Schuss bestücke. Ist völlig beknackt, ist das. Aber das ist das, was wir hier naturwissenschaftlich, ingenieurtechnisch, dann machen würden. Weil bei vielen Sachen würden Physiker sagen, irgendwie kriegen wir das schon hin, dann bauen wir den Lauf halt aus Gold und so weiter. Oder Gold ist natürlich auch wieder ein bisschen schwer, aber irgendwie so. Und dann machen wir, oder aus Silber, was unfassbar gute Wärmeleitfähigkeit hat. Ich glaube, Silber war es richtig, deswegen hat man auch über Silber Kontaktflächen in elektronischen Komponenten als Wärmeleitpaste Silber, weil es unfassbar gute Wärme leitet. Und dann kann ich da vielleicht auch 400 Schuss durchhauen und es verzieht sich nicht, weil ich den Lauf dann außenrum mit Silber beschichte. Aber dann habe ich halt ein Gewehr, kostet keine 2.000 Euro mehr, sondern 20.000 Euro. Da können Sie dann auch wieder knicken, das ist auch wieder unrealistisch. Das ist dann wieder das finanzielle K.O.-Kriterium. Und von dieser Seite muss man eben immer das Gesamtsystem im Auge behalten. Und Gesamtsystem ist eben nicht nur die Röhre, die ich leer pumpe, die ich dann mal auf 100 Meter mal schnell beschleunige, auf 150 Stundenkilometer, sondern was ich da wirklich davor habe und ob das funktioniert. Und wenn das fun nicht funktionieren kann, dann muss ich da vorne ja kein Geld mehr reinstecken. Es ist völlig beknackt. Gut, wenn ich natürlich für Amerika, dass die da durch ihre komischen Wüsten durchfahren, sowas entwickeln möchte, sei es drum, dann müssen die das aber auch sagen. Aber warum stecken dann Deutsche in das Ding? Da müssen wir unsere eigenen Interessen make, ja, um Deutschland dann zumindest, sie wissen, worauf ich raus will. Das ist ein völliger Unsinn. Es gibt halt Sachen, die nicht funktionieren können. Und das sage ich eben, Heizung und so weiter, Heizung mit elektrischem Strom ist in Deutschland aufgrund der unfassbaren Kosten der Energiespeicherung, wenn ich denn keine Atomkraft dranhänge, wenn ich sage, ich will ich nicht, also wir beziehen ja Atomstrom aus dem Westen, sprengen unsere Atomkraftwerke und finanzieren gleichzeitig in Polen Atomkraftwerke. Das zeigt schon mal ein bisschen, wie ein bisschen beknackt die ganze Sache abläuft. Da sollten wir mal ein bisschen auf den Boden wieder zurückkommen. Aber das wird hier nichts mehr. Und von dieser Seite sehen Sie die ganze Unlogik in dieser Sache. Sie müssen immer das Gesamtsystem betrachten. Und das Gesamtsystem, wenn ich irgendwas betreibe, wofür ich immer Energie brauche, wofür ich immer Verluste habe, man muss sich aber nicht nur, was uns immer falsch dargestellt wird, diese vielen Balken, in dem Jahr war das so und das ist so und so und so gestiegen. Nein, ich muss immer in einem sogenannten Regelsystem, also es gibt Steuerung und Regelung. Steuerung, da drehe ich von einer Seite und hinten passiert was. Das ist aber keine Steuerung, keine Regelung. Eine Regelung ist das, ich drehe vorne an irgendwas rum und da hinten passiert was und da hinten gibt es mir eine Rückmeldung und die Rückmeldung geht wieder zu mir. Das ist eine Regelung. Und Problem ist das, dass wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Wasserkocher einschalte, darf ich ja machen, dann muss ja irgendwie das Stromnetz mit, oder muss die Windkraftanlage mitbekommen, dass jetzt die plötzlich mehr Leistung liefern muss. Oder der Akku davon. Und das funktioniert über die sogenannte Netzfrequenz. Ich muss eine Rückmeldung haben. Und wenn ich mehr Leistung ziehe, wenn ich mehr Leistung einschalte, beispielsweise ein Aluminiumschmelze, die haben wir schon alle abgebaut, dann sinkt die Netzfrequenz, die angeblich 50 Hertz ist. Wir haben ja Wechselstrom, also der Strom geht einmal, so eine komplette Sinuskurve, 50 Mal pro Sekunde. Aber das stimmt nicht so ganz. Wenn zu wenig Strom im Netz ist, dann sinkt der auf 49,9 Hertz und dann wissen die Betreiber, oh, jetzt muss der Wind stärker blasen, sagen wir mal so, damit da hinten das Elektroauto geladen werden kann. Und wenn die Frequenz 50,1 Hertz ist, dann muss man dem Wind sagen, jetzt darfst du nicht mehr so stark blasen, oder ich muss eine Windkraftanlage abstellen. Sonst, das geht, worum geht's? Ja, wenn zu viel ist, geht's. Aber umgekehrt wird's halt ein bisschen schwierig. Und von dieser Seite ist dieses ganze System, was wir haben, der Fehler ist das, dass ich das Gesamtsystem sehen muss und nicht nur einzelne. Und heutzutage macht man das so, ich mache grünen Stahl. Wasserstoff grün hergestellt ist sowieso schon etwas ein bisschen problematisch, weil so viel Stromüberschuss haben wir nicht, um das realistisch zu machen. Und das nächste ist halt das, dass wenn ich Eisenoxid mit Wasserstoff zu Eisen und Wasser reduziere, habe ich immer noch Wasserstoff im Stahl. Würde ein Physiker sagen, das geht? Also, es geht. Ich kann das machen. Ich kann Eisenoxid mit Wasserstoff und dann wird da einfach Eisen draus. Das Blöde ist das, was man, das heißt, dann können Sie auf Wikipedia nachgucken, Wasserstoffversprödung. Es lagern sich dann in Realität immer noch Wasserstoffatome innerhalb des Kristallgitters des Stahls drin und die machen den Stahl spröde, nennt sich Wasserstoffversprödung. Das heißt also, es geht zwar, was Ihnen jeder Grüne erzählt, wir machen das mit grünem Stahl, funktionieren tut das alles, es klappt alles. Das K.O.-Kriterium ist dann das, oder ob das jetzt K.O.-Kriterium, Sie müssen ja den Wasserstoff nachträglich dann wieder rauskriegen, sonst können Sie mit dem Stahl nichts anfangen, weil der Ihnen bricht, weil er spröde wird. Und dann können Sie ihn nicht benutzen, also müssen Sie nochmal massiv Energie reinstecken. Ich weiß nicht, wie viel das ist, um den Stahl wirklich zu einem benutzbaren Stahl zu machen. Weil Stahl ist nie Eisen. Also eigentlich haben Sie Eisen, aber Eisen gibt's nicht, hat mir mal ein Ingenieur gesagt. Weil in Eisen sind immer, also es gibt Reineisen. Das muss ein ziemlicher Aufwand sein, da jede Bestandteil rauszutun. Aber man akzeptiert beispielsweise einen Kohlenstoffgehalt, den man macht über Kohle tatsächlich oder wie auch immer, Man akzeptiert ein Kohlenstoffgehalt, weil Kohle macht den Stahl. Über Kohle kann man den Stahl steuern, ob er jetzt fester ist oder weniger fest. Das ist eigentlich das ursprüngliche Zuschlagstoff, um diese Legierung zu machen. Später kommen dann noch andere Legierungen wie Chrom und Nickel und so weiter, Chrom-Nickel-Stahl oder und so weiter dazu. Aber eigentlich ist der normale, günstige Baustahl, der wird über Kohlenstoff gesteuert. Das kommt über Kohle rein. Über was denn sonst? Und von der Seite klappt das ja auch nicht. Da muss ich auch wieder das Gesamtsystem sein. Und das Gesamtsystem muss halt finanziell irgendwie leistbar sein. Und mit den Elektroautos und mit der Heizung und so weiter. Heizung wird schwierig, aber mit den Elektroautos hätten wir wesentlich weniger Probleme, wenn wir die AKWs noch dran gelassen hätten. Da hätte ich dann kein Problem mit dieser ganzen Geschichte. Aber sich natürlich jetzt Elektroauto und sagen, wir müssen alle Autos auf Elektro umstellen und gleichzeitig die Atomkraftwerke alle zu sprengen, ist natürlich eine super Aktion, weil das beste Elektroauto taugt nichts, wenn ich es nicht tanken kann mit Elektrizität. Und der hat natürlich auch einen Speicher drin, das geht dann da. Es hat auch gewisse Selbstentladung, die bei Lithiumzellen tatsächlich nicht so hoch ist. Wobei das auch so ein bisschen schwierig ist, weil so eine Akkuherstellung, da gab es mal von Telepolis schon vor 10 Jahren, wenn ich einen Hochleistungsakku habe, der ganz viel Leistung entzogen werden kann, der hat auch wieder eine höhere Selbstentladung. Da muss man immer auch wieder einen ingenieurtechnischen Kompromiss finden. Es gibt ja auch Nickel-Metall-Hydrid-Zellen, aber als Akku, als Nickel-Metall-Hydrid-Akku, die normalen verlieren im ersten Tag 10% ihrer Ladung. Im ersten Tag sind 10% einfach mal von sich aus weg. Es gibt dann so Rezyko oder Eneloop und so weiter, die verdienen da viel, also das wäre dann völlig sinnlos, sowas in eine Uhr reinzustecken, weil die sich einfach viel zu schnell entladen. Da gibt es dann wieder spezielle Zellen, die dann also für eine Uhr oder irgendwas lange Dinger oder sowas einsetzbar sind, die dann ganz lange halten, aber die haben wieder den Nachteil, da kann ich nicht so viel Leistung rausziehen. Die sind wesentlich, weil so ein Akku in der Batterie hat einen gewissen Innenwiderstand und die haben natürlich einen viel größeren Innenwiderstand, aber dafür entladen sich wieder. Was wir jetzt aus meinem ganzen Monolog lernen, ingenieurtechnisch, das ist tatsächlich, dass man immer das Gesamtsystem betrachten muss und es muss alles funktionieren. Das Blöde können einzelne Dinge sein, die mir dummerweise, da mache ich jetzt gleich nochmal eine Sache, das ist das K.O.-Kriterium, das mache ich gleich noch was ich vorhin nochmal angesprochen habe. Das Konzept kann noch so geil sein. Wenn es einen Punkt gibt, den ich nicht beherrschen kann, kann ein einzelner Punkt mir mein komplettes Konzept zerhauen. Weil Naturgesetze einfach gnadenlos sind. Da können sie einfach nichts machen. Das ist das eine, was man lernt. Und das zweite, was man lernt, eine technische Umsetzung ist immer in jeglicher, faktisch immer in jeglicher Hinsicht ein Kompromiss. Und wenn Ihnen jemand was erzählt, das ist jetzt das Optimum und so weiter, ich habe keine Nachteile, dann sage ich nur das, gebe beispielsweise direkt getriebene Windkraftanlagen oder Getriebe-Windkraftanlagen. Die hat jetzt eine direkt getriebene, da habe ich diese Verluste nicht und so weiter. Die haben ganz andere Nachteile. Das ist alles ein Quatsch, was die Ihnen erzählen. Jedes Ingenieurtechnische, Sie müssen das immer abwägen. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen auf Windkraftanlagen, aber final werde ich Ihnen nochmal eine Sache erzählen. Bei einem Forschungsprojekt, bei dem ich da schon beschäftigt war, ich habe es vorhin mal angesprochen, und das war ganz toll. Und es gab einen Punkt, der war zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht beherrschbar. Und damit hat es das ganze Konzept geknackt. Und das nannte sich das Sänger-Konzept. Eugen Sänger. Das war dann da unten so ein Flugkörper und obendrauf saß dann der Horus. Und dann flog man in 30 Kilometer Höhe mit speziellen Staustrahltriebwerken, was auch immer. Und oben saß, und dann hat man versucht eben bei dieser hohen Ding, dass den oberen Körper dann da abzuding und der sollte dann ins All fliegen. So, ja, das habe ich auch unter kleine Ingenieursteuer, aber das ist ganz klassisch, dass ihnen ein blödes Ding ihnen alles kaputt macht. Und der Professor, wie hieß er, nicht Wengler, sagte, die haben da Rechen Orgien durchgeführt auf Großcomputern, das alles zu rechnen. So. Und jetzt hat man, jetzt muss ich mal, mache ich das mal so. Das ist ein Delta-Flügel. So, Mama denkt, wer fliegt dann so eck, da unten sind die Triebwerke drunter. So. Wie Concorde, können Sie vorstellen, ja. Aber das Ding ist, er fliegt ja viel höher. Und da hinten waren die Triebwerke und da vorne hat er den Vorkörper schon zur Vorkompression benutzt, weil da oben ja auf 30 Kilometer Höhe kaum Luftteilchen sind. Und jetzt haben die dann immer mit so einem Anstellwinkel, also das ist der Winkel da, von, sagen wir mal, 4,1753 Grad gerechnet. So als Beispiel. Ja, wahrscheinlich wird er höher sein, weil da oben die Luft so drin ist. So, dann flogen die immer mit genau einem Winkel. Und das rechnete sich alles wunderbar. Über Jahre. Was passierte? Dann kam ein Flugmechaniker auf die blöde Idee, zu fragen, wie genau kann ich diesen Winkel überhaupt einhalten? Weil jeder Flugmechaniker lernt als Grundlage, das ist jetzt kein Witz, das lernt man bei Flugmechanik in der Vorlesung, bei Gogo Sachs haben wir das gelernt, dass, Gottfried hieß der, genannt Gogo, dass dieser Anstellwinkel, dass ein Flugzeug in einer sogenannten Phygoide fliegt. Das hört sich kompliziert an, das bedeutet auf jeden Fall, ein Flugzeug, jedes Flugzeug, das merken Sie natürlich, merken Sie nicht, wenn Sie da im Ding da drin sitzen, jedes Flugzeug fliegt, nickt ein bisschen, wenn es fliegt. Und gleichzeitig haben Sie das Nächste, Sie haben auch so eine ganz schwache Sinuskurve. Und damit stimmt Ihnen Ihr Anstellwinkel nicht mehr, der dann immer konstant genommen wurde. Und da der so genau so sein musste und genau für dieses hocheffiziente Triebwerk, da kam plötzlich hinten kein Schub mehr raus. Und damit hat man das Ding dann verschwinden lassen, weil es irgendwie nicht, es war ein bisschen peinlich, sagen wir mal so, weil eben man da nicht das Gesamtsystem betrachte, was toll aussah und eigentlich gut funktioniert hätte, hätte es diese blöde Phygoide nicht gegeben. Kann man vielleicht jetzt einschränken und sagen, vielleicht wird es heute klappen, weil wir ja heute die komplette Elektronik haben und wir könnten das vielleicht ausgleichen. Ich weiß es nicht, sage ich Ihnen gleich. Das war der damalige Zeitpunkt, das war der Status quo des damaligen Zeitpunktes, wo man beispielsweise früher auch bei der Firma Porsche irgendwelche, glaube ich, Turbulatoren hatte und so weiter. Die haben da zwei Stück hintereinander. Das hat man damals elektronisch nicht hingekriegt. Mittlerweile geht's. Da hat ja jeder da einen Kompressor und dann das und das. Das geht mittlerweile. Es kann sein, dass sich dieser technische Stand wiederum ändert. Das muss man, aber es gibt halt Grundlagen, die ändern sich nie. Genau wie die Geschwindigkeit da über die mit den 7 Kilometer, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Das ändert sich halt nicht. Da können Sie noch so viel Elektronik haben und genauso 70.000 Jahre für eine Elektronik halten, so einen fremden Stern, um dann mit Quadcoptern da durchzukriegen. Das ist völliger Unsinn. Das wird nie funktionieren. Und das sind eben diese K.O.-Kriterien in der Technik, die man als Gesamtsystem immer betrachten muss. Und man muss halt immer leider den Kostenaspekt, den jeder Ingenieur da hinten im Kopf haben sollte, muss, auch mal. Und wenn Sie dann die Leute fragen, die hier dann irgendwas machen, und fragen, was kostet das? Dann wird das schwierig oder es wird geleugnet. Wie beispielsweise Frau, ich weiß nicht, wie heißt sie, Frau Professorin Kempfert. Beim einen Mal sagt sie, hat Autor Kimberg gesagt, Speicher sind kein Problem, das ist nämlich teure. Und ein halbes Jahr später sagt, wir brauchen Speicher, müssen Speicher bauen. Also, drüber Gedanken gemacht, hat sie sich noch keine. Hält aber riesige Vorträge vor riesigem Publikum, die ihr dann alle applaudieren. Aber wenn die Speicher halt fehlen, können sie die Energie, also günstige Speicher, können sie die Energiewende in Deutschland vergessen. Oder 14 von 15 Leuten in Deutschland weg, habe ich schon mal gesagt, wir haben 4% Wasserkraft. Und wenn haben wir 60% Wasserkraft als Laufkraft und dann geht das, sie müssen irgendwie nur so einen Krieg machen, wo 14 von 15 Leuten sterben. Wäre eine Möglichkeit, also nur so als ironische Bemerkung, dann geht's. Das muss man immer als Gesamtsystem betrachten und die Gesamtsystem sind eben hier eben 250 Personen pro Quadratkilometer, aber wenn ich auf 15 Personen runtergehe, dann könnte es schon eher klappen. Wobei dann eher natürlich die eine Billion Vermögen dann auf ein bisschen weniger reduziert wird, denn auf ein Fünfzentel, das ist dann, okay, 100 Milliarden Volksdings. Und dann wird das ja auch wieder knapp, weil die einfach die Akkus auch nicht bezahlen können. Wie auch immer die restlichen, um das dann zu puffern. Und das ist alles nicht so einfach. Immer Gesamtsystem betrachten und auch nie den Durchschnitt, also Gesamtsystem betrachten. Immer, wenn ich ein Regelsystem habe, muss ich quasi immer die Extremwerte abfangen, also der Winter, wenn alle Wärmepumpen dranhängen und alle Elektrofahrzeuge dranhängen, da muss ich gucken, das sind dann 120 Gigawatt, wenn es dann reicht, schätze ich mal, über einen dicken Daumen. Im Moment haben wir 70, 75 kriegen wir hin, dann ist Ende. Man muss sich fast verdoppeln, unser komplettes Netz für den Winter. Im Sommer brauche ich es dann wieder nicht, dann muss ich die Kraftwerke abstellen. Und ja, und das war's dann eigentlich. Also so viel zum Thema ein bisschen Ingenieurphilosophie, wobei, ja, wie gesagt, auch wenn alle einer Meinung sind, können alle Unrecht haben. Das hat der Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell gesagt. In diesem Sinne, danke für das Zuhören meines längeren Monologs. Tschüss, euer Ingenieurskanal im neuen Jahr 2026. Vielleicht schaffen wir das mal, dass wir so die Sachen betrachten und dann können wir vielleicht die Sachen verbessern, indem wir das Gesamtsystem betrachten. Dankeschön.